Fake. Heutzutage ist alles Fake. Zu Deutsch Schwindel, Betrug, Fälschung, Lüge. Es gibt Fake News, Fake Songs, Fake Reviews, Fake User, Fake E-Mails und womöglich sogar Fake Podcasts. Ist das hier wirklich der echte GameStar Podcast? Mit dieser Frage werden wir uns heute allenfalls am Rande beschäftigen. Es geht nämlich um, Vorsicht Fälschung, Fake Games auf Steam, die vielleicht auch gar nicht fake sind oder nur ein Symptom ganz anderer Probleme, die Steam eigentlich hat. Mein Fake-Name ist Michael Graf. Mit mir hier in der Trollzentrale sitzen ein wirklich talentierter Stimmenimitator von Maurice Weber.
Hallo, ich bin der authentische Maurice.
Und der mit Sicherheit fälschungssichere Dennis Kogel.
Hallo.
Dennis, du warst lange Zeit freier Autor bei uns, heute bist du bei Motherboard von Vice und dort hast du einen Artikel veröffentlicht, der sich um Fake Games auf Steam dreht und du hast sogar mit den Entwicklern von Fake Games gesprochen, also von Spielen, die eigentlich gar nicht zum Spielen gedacht sind oder vielleicht doch. Wie kam denn das zustande?
Ja, also das fing damit an, dass Steam oder Valve ja diese Pressemitteilung rausgebracht hat in ihrem eigenen Forum oder im Newsbereich, wo sie gesagt haben, Fake Games sind ein Riesenproblem auf Steam. Das war so ein bisschen so diese Geschichte, nachdem verschiedene YouTube-Kritiker vor allem da so Stunk gemacht haben, Jim Sterling oder Total Biscuit, die beschäftigen sich ja ganz viel damit, so mit schrottigen Spielen auf Steam und haben da so Druck gemacht bei Valve, um da mal durchzugreifen, wurden eingeladen und dann danach, nach Gesprächen im Hintergrund, hat dann Steam endlich so eine Mitteilung rausgebracht und da haben sie gesagt, ja, Fake Games sind ein großes Problem bei uns, wir wollen durchgreifen und haben dann auch so das Geschäftsmodell der Fake Games Entwickler erklärt, haben gesagt, ja, das sind alles Schrottspiele, aber die verdienen halt irgendwie ihr Geld durch Steam-Sammelkarten. Also die Theorie ist so ein bisschen, so wie ich das verstanden habe, die Entwickler schmeißen Spiele auf den Markt, die Spiele werden gekauft. In den Spielen verdient man sich diese Sammelkarten, die man auf dem Community-Markt verkaufen kann. Und das machen die Spieler auch, weil sie die irgendwie verkaufen können für Centbeträge. Und von diesen Centbeträgen bekommen dann die Entwickler was ab und so verdienen die eigentlich ihr Geld.
Ja, es gibt ja noch, auch von Valve aufgestellt, die Botnets-Theorie tatsächlich, dass Entwickler selbst Produktschlüssel generieren für ihre Spiele, kostenlos diese Spiele dann an Bot-Accounts verteilen, also automatisch laufende Accounts auf irgendwelchen Rechnern und in irgendwelchen Netzwerken, die einfach ihre Spiele laufen lassen und man verdient ja auf Steam oder man kann schon Sammelkarten verdienen dadurch, dass man einfach Spielzeit anhäuft und damit sammeln sie dann in ihrem Netzwerk Sammelkarten ihrer eigenen Spiele, die sie dann auf dem Marktplatz in Steam für ein paar Cent an andere Spieler verkaufen und damit irgendwelche krümeligen Beträge verdienen. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, ob das wirklich Geld bringt. Das weißt du jetzt vielleicht besser, Dennis, als ich. Aber
ja.
Da braucht man schon ordentlich kriminelle Energie, um auf solche Ideen zu kommen,
habe ich gesagt. Ja, vor allem hatte ich das, also ich habe das gelesen und das klang alles so bizarr. Also das klang so als Erklärung und als Geschäftsmodell so kompliziert, so durchgeknallt und wirklich, also ja, du hast ja richtig gesagt, kriminelle Energie. Also das muss man halt wirklich wollen. Und ich denke mir, wer macht denn das? Also gibt es diese Leute wirklich, die so einen Schwachsinn machen? Weil das ist doch viel zu kompliziert. Und darum habe ich halt angefangen, die schrottigsten Spiele auf Steam zu suchen und die Entwickler anzuschreiben, um rauszufinden, was das für Leute sind. Ob das irgendwie stimmen kann, dass das wirklich solche Botnetzbetreiber sind, solche Fake-Games-Entwickler und irgendwie richtig viel Kohle machen mit diesen Sammelkarten. Und das war kompliziert, weil viele Entwickler melden sich nicht zurück oder sind im Netz gar nicht auffindbar. Also die haben halt irgendwelche komischen, merkwürdigen Seiten. Teilweise, wenn man nach den Entwicklern googelt, findet man nur so Code-Schleuder-Seiten, die so Giveaways planen und Codes verschenken. Teilweise gar keine Seiten. Und ja, so ein paar habe ich dann doch gefunden, die mit mir reden wollten. Und die waren dann auch wirklich schräg. Also das waren halt alles wirklich ganz, ganz schräge, merkwürdige Gestalten und merkwürdige Geschichten.
Wer hätte es gedacht?
Ja, es war total großartig. So, zum Beispiel so einer, so einer der ersten, mit denen ich gesprochen habe und so auch einer meiner Lieblinge, ist der Entwickler von Warfire. Das ist so ein Shooter, der ist halt, der ist schrecklich. Also der, da funktioniert nichts, da stürzt alles ab. Der Trailer, da wackelt so ein Hubschrauber durch die Gegend. Und Jim Sterling hat es irgendwie als das schlechteste Spiel aller Zeiten bezeichnet. Letztes Jahr, glaube ich. Und ja, hat halt gesagt, so das ist halt wirklich so, das ist der Cancer, der Steam zerstört so. Und dann habe ich den Typen erreicht, der dahinter steckt. Ist halt einfach so ein 17-jähriger Chinese.
Also nur weil er 17 ist, heißt das nicht, dass er unschuldig ist.
Ja, das stimmt. Aber ja, naja, also ja, ich weiß nicht, ob man da irgendwie, ne, ob es so fair ist, da irgendwie so Welpenschutz zu verlangen. Aber ich habe das Gefühl, naja, der hat halt irgendwie 2 Jahre lang an diesem Spiel gearbeitet und 2 Jahre hat er versucht zu lernen, wie die Cry-Engine funktioniert. Ja, und naja, dann kam halt totaler Schrott bei raus. Aber er durfte es auf Steam packen. Und ich weiß nicht, ich frag mich halt, also ich musste da irgendwie auch ganz hart so an so ganz, ganz alte GameStar-Zeiten denken, weil er hatte doch auch immer so Lasersoftware.
Ja.
Eine Weile lang, oder?
Oh, ja, auf den Datenträgern damals, ja. Richtig.
Das
ja.
War mega geil. Ich erinnere mich zum Beispiel an so ein super geiles Dogfight-Spiel, das da mal dabei war.
Eins hast du von, das gemacht? Ne,
nie habe ich.
Ich habe auch das Gefühl, gut. Ja. Der bewirbt hier gerade seine eigenen komischen Jugendprojekte, der Herr.
Jetzt zu haben für 3,99 auf Steam.
Falls mit Sammelkarten.
Und Android Play und Google Play Store und Amazon Kindle. Nee, aber das war ja quasi dann so ein Outlet, ne, für so kleine Mini-Hobby-Projekte, die vielleicht nicht mal irgendwie in den Laden oder in irgendein Indie irgendwas geschafft hätten. Und das ist Steam aber inzwischen auch, glaube ich.
Ja, so sieht's. Ich fand diese Geschichte auch so traurig mit diesem 17-Jährigen, der ja sagt, ich hab doch nur das Beste gewollt. Ich weiß, mein Spiel ist nicht so gut. Aber das Zweite, das enttäuscht niemanden mehr, ja, wenn jetzt die Fortsetzung kommt.
Und ja, das ist eben die Frage. Glaubst du, das kann ja gut sein, dass er da lange dran gearbeitet hat, aber glaubst du, er hat das in der Absicht getan, einfach wirklich ein gutes Spiel zu machen, das dann Verkäufe generiert? Oder hatte er nicht vielleicht trotzdem in der Hinterhand den Gedanken, ja, aber ich werde mich ja dann doch noch immerhin über die Sammelkarten finanzieren können?
Bei Warfire ist das so, es sind nicht mal Sammelkarten dabei.
Ah, ja,
er hat es nicht mal geschafft, Sammelkarten ins Spiel zu packen. So schlecht ist er. Und das ist ja wirklich nicht schwer. Also das kann ja wirklich inzwischen jeder Steam-Entwickler easy irgendwie ein paar kleine Grafiken zusammenbasteln und da Sammelkarten draufschmeißen. Und das hat er nicht geschafft. Und ich habe halt auch mit dem Betreiber von Steam Spy gesprochen und mit dem so Datensätze mir angeschaut. Und also zum Beispiel Warfire war so ein Fall, dieses Spiel zerstört Steam, ist halt überzogen, weil zumindest laut Steam Spy hat es so um die 2000 Besitzer maximal. Das heißt, da sozusagen, also ja, es ist halt ein Schrottspiel, das auf Steam gelandet ist, aber es scheint nicht so zu sein, nach allem, was man so sehen kann von außen, jetzt ohne, also ich weiß nicht, er hat mir jetzt nicht seine Geschäftsbücher offenbart, leider. aber also nach allem, wie es aussieht, ist es nicht so, dass zum Beispiel Warfire irgendwie viel Geld macht für diesen armen Entwickler aus China, diesen 17-jährigen Jungen, mit dem ich jetzt inzwischen auf Facebook befreundet bin.
Sehr gut, okay. Hast du denn einen Entwickler gefunden, der ganz offen gesagt hat, ja, bei uns ist die Priorität, das Geld über die Sammelkarten zu verdienen und nicht, weil wir ein qualitativ hochwertiges Spiel verkaufen wollen?
Hat keiner gesagt, also hat keiner so richtig zugegeben. Ich habe so zwei Entwickler, wo das vielleicht am nächsten kommen würde. Beim einen, da möchte ich den Entwickler gar nicht erwähnen, das ist aber eine total merkwürdige Geschichte, muss ich gleich erzählen. Der eine, den ich gefunden habe, der so der fakeste Fake-Entwickler war, so wenn man irgendwie diese Steam-Maßstäbe anlegen könnte, der heißt Berdjev. Ata Berdjev heißt der. Kommt irgendwie aus den USA und hat so seine Finger in ganz, ganz vielen so schrottigen Spielen drin. Der hat zum Beispiel ein Spiel gemacht namens Flight Simulator VR. Ein VR-Spiel. Und es ist wohl so grottig, dass man nicht mal im Cockpit in die richtige Richtung schauen kann.
Also aha. Es ist ein,
Okay. Flugsimulator, in dem man nach hinten schaut, nicht aus dem Cockpit raus.
Nach hinten?
Ja.
Wie? Zur Cockpit-Tür oder was?
Ja, also man guckt irgendwie, ja, halt nicht raus.
What?
Ich bin fasziniert. Also, es gibt so Steam-Reviews, die sagen so, ja, ich gucke halt nicht aus dem Cockpit. Das soll diese Scheiße. Das soll dieser blöde Mist mit diesem Spiel. Ja, und also so auf Reddit haben dann Leute gemutmaßt, so, ja, der steckt auch hinter so einem anderen Label, das Fake Games vertreibt. Und dieses Fake-Label, das ist Elusive Team. Und da gibt es so ein Quizspiel mit nur 3 Quizfragen, das angeblich auch von diesem BRDF stammen soll. Da hat er mir aber gesagt, so, nee, das stammt nicht von mir. Ich habe mal so ein Spiel mit Elusive Team gemacht, aber dann haben wir uns zerstritten und so. Und ja, auch er hat irgendwie gesagt, also diesen Flugsimulator, das hat er so abgetan, als, ja, also, dass da Funktionen fehlen, das ist halt einfach Early Access. Das ist dann okay.
Ja, darüber hatten wir schon einen anderen Podcast. Es ist ja alles Early Access, was irgendwie nicht funktioniert.
Genau, das ist alles erlaubt. Und bei den Sammelkarten meinte er so, ja, das ist halt Quatsch, was Steam sagt. Er verdient Geld mit den Sammelkarten, ja, aber er verdient halt wirklich minimale Centbeträge. Mhm. Und ich weiß nicht, ich glaube, dass man muss sich ja irgendwie auch verdeutlichen, also okay, diese Steam-Sammelkarten werden ausgeschüttet. Und dann werden sie verkauft im Marketplace. Aber es muss ja auch jemanden geben, der sie kauft. Na, also eigentlich muss es ja, also es muss ja den Markt geben. Also wenn Leute sie kaufen, dann gibt es ja diese Leute, die sie kaufen und so. Also wenn es irgendwie Fake-Games sind, die niemanden interessieren, dann müsste sie auch niemanden kaufen. Tatsächlich gibt es, soweit ich rausfinden konnte, gibt es eigentlich nur eine einzige Aufrechnung, wie jemand ganz, ganz viel Geld damit verdienen konnte. Und da hat so ein YouTuber das gemacht für die Leute, die gegen Jim Sterling gerichtlich vorgegangen sind. Digital Homicide. Das war ein großer Skandal. Da hat Jim Sterling sich dauernd über ihre Spiele lustig gemacht oder eigentlich mehr Reviews gemacht von den schrottigen Spielen von Digital Homicide. Und die haben ihn dann verklagt auf Rufmord und so.
Auf 15 Millionen.
Niemand kennt diesen Fall besser als Maurice Weber. Unser Schrottexperte in der Redaktion. Du hast doch da eine ganze Videoserie drüber gemacht.
Ich hab da ein Video dazu gemacht. Ich habe den mit großem Interesse verfolgt, ja. Ich fand das insofern faszinierend. Die sind ja eigentlich der Archetyp dieses Schrottentwicklers, weil die haben wirklich ein Müllspiel nach dem anderen rausgehauen. Irgendwie 30 oder sowas hatten sie mal gleichzeitig auf Steam oder Greenlight. Ich weiß es nicht mehr genau. Und auch teilweise unter unterschiedlichen Firmennamen. Das heißt, da könnte man wirklich glauben, okay, die müssen das wohl irgendwie für die Sammelkarten machen, weil das kann ja nicht sein, dass die ernsthaft denken, dass sie hier Qualität entwickeln. Aber die waren pervers stolz auf ihre Kreationen. Die haben halt das wirklich, die haben das dem Jim Sterling richtig übel genommen. Also ich glaube auch, das war nicht alles gespielt. Ich meine, du verklagst ja nicht einen YouTuber auf 15 Millionen Schadensersatz, wenn du eigentlich weißt, der hat recht und es geht mir nur um die Sammelkarten. Dann malst du dir doch da gar keine Chancen aus, das zu kriegen. Aber die haben wirklich gedacht, die haben auch Crowdfunding für einen Anwalt gemacht, weil sie sich keinen leisten konnten. Und da hat sich einer von den beiden Betreibern irgendwie selbst Recht beibringen wollen. Also das war richtig absurd. Und es gab auch ein Interview mit Jim Sterling, das dann der Audio, also das Audio davon hat er hochgeladen. Und der Typ klang wirklich so, als wäre der Meinung, er würde einfach wirklich ungerechtfertigt niedergemacht werden, weil halt ein YouTuber ihn ständig anprangert, wenn er mal wieder ein wirkliches Mistspiel veröffentlicht. Und die waren wirklich Mist. Also ich lade jeden Zuhörer ein, sich entweder mein Video dazu oder auch die von Jim Sterling dazu anzuschauen, dann seht ihr das. Das sind nach keinem Standard gute Spiele. Aber die haben immer weiter damit gemacht. Die wurden auch nicht besser. Die haben sich nicht mal mehr Zeit genommen. Die haben nie aus dieser Kritik gelernt und scheinen aber trotzdem nicht ernsthaft der Meinung gewesen zu sein, dass sie irgendwie, also, ich meine, oder sie sind gute Schauspieler, aber es wirkte nicht so, als hätten sie, wären sie irgendwelche kriminellen Masterminds, die hier versuchen, den Algorithmus auszutricksen, um auf andere Weise Geld zu machen. Die haben wirklich gedacht, sie wären gute und legitime Spieleentwickler.
Ja, und da gab es ja diesen YouTuber, der dann ausgerechnet hat, dass sie mit den Sammelkarten auch richtig Kohle machen. Leider gab es auch da keine offiziellen Dokumente. Das war halt auch so eine YouTuber-Milchmädchen-Rechnung. Ich habe auch mal mit Jim Sterling gesprochen und ihn gefragt, ob ihm irgendetwas bekannt ist. Und er meinte halt auch so, naja, ist halt, ne, weil du darfst nicht über deine Einkünfte auf Steam sprechen. Du darfst irgendwie das nicht so genau sagen, wie da irgendwie was zusammenkommt. Und da, also beziehungsweise es passiert sehr selten, dass Leute da irgendwas offenlegen und erklären, wie sie da irgendwie Geld verdient haben. Und deswegen könnte man das auch nicht so ganz sagen. Also es gibt wirklich nur so YouTube-Milchmädchen-Rechnungen. Und gerade bei Digital Homicide frage ich mich halt auch, ob das nicht ein Ausreißer ist, ne? Also weil der Fall hat ja international aufmerksam erregt. Das war irgendwie ein massives Thema. Und ich frage mich, wenn nicht Jim Sterling darüber berichtet hätte, wenn die Games dann nicht darüber berichtet hätte, ne? Wenn das einfach, also wenn niemand gecared hätte über den Schrott, den Digital Homicide macht, dann wären auch vielleicht die Sammelkarten gar nichts wert gewesen, weil niemand wüsste, dass diese Spiele existieren.
Das ist aber gar nicht so verkehrt, finde ich tatsächlich. Ich bin auch erst auf diese Sammelkartenkiste aufmerksam geworden, über die Berichterstattung dann letztendlich. Ich kannte auch diese Theorie vorher gar nicht, bevor Valve das dann auch so publik gemacht hat, weil ich mich mit dem Thema einfach nicht so beschäftigt habe. Ich bin nicht so der Sammelkartentyp. Aber ehrlich gesagt, die Theorie erklärt vieles. Und das erklärt für mich auch sowas wie Digital Homicide, weil natürlich dieser Markt da ist, weil du über diese Sammelkarten, wenn du Sets komplettierst, ja besondere Boni freischaltest, Emoticons, irgendwelche tollen Profilbilder oder Gutscheine für den Store. Und da, finde ich, wird's halt spannend, wenn du irgendwie für ein paar Cent dir so ein Kartenset zusammenkaufst von irgendeinem Schrottspiel im Marketplace und kriegst dafür dann einen Gutschein, den du im Store wieder investieren kannst, in ein gescheites Spiel. Oder wenn du sogar als Entwickler dein Schrottspiel in irgendeinen Bundle einschleust, nur damit die Leute da Sammelkarten farmen können, die sie dann verkaufen, um damit Gutscheine zu verdienen, um sich gescheite Spiele zu kaufen. Das leuchtet mir ein. Das ist ein valides Geschäftsmodell. Plötzlich ergibt alles einen Sinn. Und ich frage mich, warum habe ich das nicht gemacht? Und warum habe ich nie einen Podcast gemacht, der Malware auf die Rechner seiner Zuhörer spielt, als Botnetz, um Sammelkarten zu farmen? Oder habe ich das gemacht? Man weiß es nicht. Nee, aber tatsächlich, also
Schalten Sie jetzt nicht den Podcast ab, liebe Zuhörer. Hören Sie einfach weiter. Wir installieren nichts im Hintergrund nebenher.
Ja. Am Ende wird die Bitcoin-Adresse, Bitcoin-Wallet-Adresse durchgesagt.
Ja, genau, das Mining. Ich benutze die Grafikkarten zum Mining. Das ist jetzt ja der neue Trick. Nee, aber ich finde, diese Theorie ergibt tatsächlich Sinn. Was ich aber finde, was auch die Geschichten gezeigt haben, die du beschrieben hast, Dennis, in deinem Artikel, ist ja, es fehlt halt so ein bisschen die Trennschärfe zwischen, was ist tatsächlich mit krimineller Energie erstellter Schrott und was ist einfach nur mies.
Mhm. Ich habe dann tatsächlich über die Recherche rausgefunden, und das ist jetzt eine große exklusive Beichte, auch ich war in einem Fake-Game beteiligt.
Was?
Ja.
Aha.
Das war total absurd. Ich möchte auch wenn ich dem Entwickler versprochen habe, dass ich den Namen nicht nenne und so weiter und so fort. Ich bin bei der Recherche auf Steam Spy, irgendwie, wer die Besitzer von den Fake-Games sind, bin ich gestoßen auf ein Spiel, wo ich ja so ein bisschen mitgearbeitet habe und habe dann gesehen, das hat hunderttausende Besitzer, und das kann nicht, also ich dachte mir, das kann nicht sein, weil es ist kein gutes Spiel. Und zwar nämlich, ich habe einen Entwickler beraten, der irgendwie sein erstes Spiel so auf Steam gestellt hat, und es war so ein Jump'n'Run. Ich sollte ihm irgendwie so ein bisschen erklären, wen er da so pressemäßig anschreiben kann und YouTuber und so weiter und so fort. Und ich habe eigentlich schon von Anfang an gesagt, das wird nichts, das Spiel. Das genügte nicht den 2014er Standards von Steam, die schon damals nicht sehr hoch waren, aber jetzt noch niedriger. Im Vergleich so zu guten Jump'n'Runs, die so rauskommen, auch so guten so Indie-Jump'n'Runs, war es einfach nicht so gut. War dann trotzdem auf Steam und hat halt irgendwie kaum Aufmerksamkeit bekommen, und dann habe ich auch nichts mehr von dem Entwickler gehört, und dann dachte ich, okay, die Sache hat sich. Und dann habe ich das wiederentdeckt über Steam Spy, und da stand, dass es irgendwie mehrere hunderttausend Besitzer hat. Und ich habe dann nachgefragt und versucht rauszufinden, okay, wie hast du das geschafft? Warum hat das so viele Besitzer? Und hat er mir verraten, naja, er hat es halt verschenkt. Er hat es halt einfach verschenkt an alle möglichen Leute, um eine Community aufzubauen für sich. Hat dann einfach wirklich händisch anscheinend, also nicht mal irgendwie über so krasse Bundles oder sowas, sondern wirklich irgendwie händisch, dass das sein Spiel nach links und rechts rausgegeben. Damit das einfach viele Leute sehen. Und dann dachte ich auch so, ja, okay, gut, aber wenn du mehrere hunderttausend Leute hast, die dein Spiel haben, hast du da zumindest krass viel Geld gemacht mit den Sammelkarten und so. Und er meinte halt, nee, es waren halt ein paar hundert Euro. Und also da und auf die Aussage vertraue ich halt, weil ich den kenne. Und ich glaube nicht, dass der mir irgendwie so ins Gesicht gelogen hat. Aber auch da kann ich es nicht mit hundertprozentiger Genauigkeit sagen, weil ich jetzt auch nicht in seine Steuerbescheide reinschauen konnte. aber ja, ne, also diese ganzen schrottigen Spiele, die auf Steam landen, die haben halt alle total bizarre Geschichten teilweise. Also es ist halt wirklich total komisch.
Hey, ich muss es jetzt sagen, ich muss den Namen in die Waagschale werfen. Derek Smart. Ja, das ist halt die bizarrste Geschichte, die wir bei der GameStar jemals hatten, was schlechte Spiele auf Steam angeht. Line of Defense, was er, ich will nicht sagen platziert hat, aber schon so ein bisschen mit Augenzwinkern in Stellung gebracht, so als Konkurrenten von Star Citizen. Jetzt zeige ich mal, wie es richtig geht. Da Roberts verschwendet nur Geld, aber ich, Derek Smart, der Schöpfer von Battlecruiser 3000 AD, dem mit Recht besten Spiel aller Zeiten. Das war überhaupt nicht verbuggt und unspielbar oder so. Zeige ich jetzt, wie es richtig geht. Und wir haben 2015 den Benjamin Danneberg, einen freien Autor von uns, dieses Spiel mal spielen lassen. Einfach so gesagt, jetzt spiel das mal. Guck's dir mal an, wie es ist.
Das war wunderbar.
Es war wunderbar. Das Video ist Gold wert. Es war halt Grütze. Das war halt kaputt, verbuggt, unspielbar schlecht. Also es ist wirklich grottenschlecht. Und das hat Derek Smart auf Steam im Early Access Programm verkauft. Obwohl er auch irgendwie meinte, nö, das wird später free to play, aber ich entscheide selbst, wen ich hier reinlassen will und die Leute sollen schon zahlen, wenn sie das hier spielen wollen. Und Benjamin hat es dann publik gemacht, natürlich über uns, hat auch sich im Steam-Forum beschwert oder beziehungsweise Fragen gestellt, kritische Nachfragen, wie das denn jetzt gemeint sei mit dem Preis, wie das denn jetzt um den Stand des Spiels bestellt sei, wenn es jetzt so in so einem schlechten Zustand ist und irgendwann muss es ja mal fertig werden. Und das wurde einfach gelöscht vom Entwickler. Ja, also, ja, ups, hier, da mault einer rum, den lösche ich einfach. Darüber allerdings hat Benjamin dann Moderatoren von Steam kennengelernt. Einer von denen hat ihn wiederhergestellt, tatsächlich hat seinen Post wiederhergestellt und hat quasi dann gegen Derek Smart gearbeitet, in dessen eigenem Forum.
Das war ein Moderator von Derek Smarts Forum? Also nicht
irgendwie war ein Moderator von Steam, ein Community-Moderator von Steam. Steam hat ja ein Team von ehrenamtlichen Moderatoren aus der Community. Und einer von denen ist darauf aufmerksam geworden, wahrscheinlich auch durch unsere Berichterstattung, und ist dann in dieses Forum gegangen und hat diesen Post wiederhergestellt, weil Entwickler in ihren Foren, zumindest zu dem Zeitpunkt, alles löschen konnten, was ihnen nicht gepasst hat an Kommentaren. Was auch wohl ein ziemlich weit verbreitetes Phänomen war. Und darauf wollte ich im Endeffekt jetzt hinaus, weil daraus ist dann ein Artikel geworden für GameStar Plus, der hieß Anarchie auf Steam. Und das ist auch ein bisschen das, was ich in der Einleitung meinte. Eigentlich hat Steam ganz andere Probleme, nämlich dass Entwickler oder sagen wir mal, es gibt ja nicht nur böswillige Entwickler, das will ich überhaupt nicht sagen, aber dass Entwickler, die jetzt nicht nur Gutes im Schilde führten oder auch ein bisschen gereizt auf Kritik reagiert haben, lange Zeit schalten und walten konnten, wie sie wollten in ihren Spielen. Die konnten Kritiker mundtot machen, die konnten Postings löschen. Das Einzige, was man nicht löschen konnte, waren Reviews. Aber da gab es dann auch Tricks, wie man die dann irgendwie so verschieben konnte, dass es halt irgendwie dann keiner gesehen hat, glaube ich. Und sogar bei Steam Greenlight-Kampagnen war es so, wenn das irgendwie ein eindeutiges Schrottspiel war und die Leute das sogar durchschaut haben auf Greenlight und dann drunter geschrieben haben, was ist denn das für ein Mist, konnte man einfach die Greenlight-Kampagne löschen und wieder neu online stellen. Aha. Auch da gab es schon auf Reddit Vermutungen, dass Digital Homicide das nämlich mehrfach gemacht hat bei einem Spiel, das sie irgendwie durch Greenlight bringen wollten, um diese Kritik da zu löschen. Also gerade was so schlechte Spiele und Entwicklerwillkür auf Steam angeht, haben wir schon einige Erfahrungen gemacht.
Ja, Digital Homicide gehörten ja auch zu denen. Die haben ja dann auch sehr wild und frei alles gelöscht, was irgendwie die waren dann auch selbst schuld, die hatten halt irgendwann auch eine Legion von Hatern, die ihre Spiele so ein bisschen verfolgt haben auf Steam. Aber ja, irgendwo auch zu Recht, weil die haben halt ein Schrottding nach dem anderen rausgehauen. Und dann war halt irgendwann schon immer die gleiche Legion an Leuten zur Stelle, um das in Grund und Boden zu bewerten. Und da haben sie auch immer dann versucht, die mundtot zu machen. was sie halt nie kapieren, ist, dass das im Internet natürlich völliger Quatsch ist, weil das wird immer durchkommen und rauskommen. Aber die waren da auch ein sehr schönes Beispiel dafür. Und die sind ja dann noch weitergegangen. Die haben ja dann versucht, bei Steam, die haben ja versucht, die Steam-User zu verklagen. Nicht nur Jim Sterling, sondern auch Steam-User, die ihnen kritisch gegenüber waren. Und haben dann Valve gezwungen oder zu zwingen versuchen. Ich weiß gar nicht, ob es jemals so weit kam, dass das dass Valve das rausgegeben hat. Aber ihre erste Klageschrift richtete sich wirklich nur gegen wirklich wortwörtlich anonymer Steam-User 5 bis 100. Und sie haben dann Valve verklagen wollen, um dass die gezwungen werden, diese Benutzerdaten rauszugeben. Und Valve lässt vieles passieren auf Steam, aber sobald sie dann selbst angegangen werden mit sowas, dann reagieren sie überraschend schnell und haben Steam Homicide, also hat Digital Homicide komplett von Steam gelöscht. Und damit angeblich dann auch, hat der Entwickler gesagt, wurde dem Studio komplett seine Existenzgrundlage entzogen. Also da hat Valve dann schon schnell reagiert, sobald sie halt wirklich so direkt betroffen waren.
Ja, ich habe dann auch irgendwie mit Jim Sterling darüber gesprochen und ihm auch so die Frage gestellt, so naja, okay, aber was meinst du denn, ist jetzt wirklich das Problem? Also jetzt sind jetzt wirklich Sammelkarten und schlechte Spiele das Problem, über die du dich aufregst? Also ist das wirklich das Schlimme, was jetzt Steam plagt? Und der meinte, ja, nee, also das eigentlich Schlimme für ihn ist, dass da dass auf Steam Entwickler schalten und walten können, die halt keine Erfahrung haben, damit in der Öffentlichkeit zu stehen und irgendwie ein öffentliches Produkt zu haben und vor dieser Millionen, Milliarden Audience zu stehen, vor diesen ganzen Spielern, die auf Steam sind und allem möglichen Kram konsumieren, kaufen, spielen. Und die, dass die dann einfach unvorbereitet darauf sind und anfangen, wirklich sich mies zu verhalten. Also er hat dann davon gesprochen, also nicht nur hat er diesen Prozess an der Backe gehabt und klar, er hat ihn gewonnen und so, oder er wurde freigesprochen,
zurückgezogen in gemeinsamer Vereinbarung. Anscheinend hat der Anwalt von Jim Sterling dann irgendwann mal mit denen ein ernstes Wörtchen geredet und ihnen klar gemacht, wie wenig Chancen sie eigentlich haben.
Ja.
Und dann haben sie von sich aus aufgegeben.
Mhm. Aber Jim Sterling hat dadurch trotzdem tausende Dollar in Prozesskosten verloren. Ja. Er musste seinen Anwalt ja auch bezahlen und die ganze Zeit, also das ist ja irgendwie auch das, was man auch bei solchen Prozessen irgendwie auch außer Acht lässt. Das Geld ist noch die eine Sache, aber es ist halt auch echt immer stressig. Also diese ganzen Prozesssachen, es kostet echt viel Zeit, viel Energie, viele schlaflose Nächte. Naja, und er meinte halt auch, also nicht nur das ist das Problem, sondern er wurde halt von diesen Leuten, die er kritisiert hat, für ihre schrottigen Spiele, gestalkt, belästigt, beleidigt, gedoxt teilweise. Dass da so Leute sind wie, also jetzt nicht, dass Derek Smart irgendwie Leute stalkt und doxt und ihn irgendwie zu ihnen nach Hause kommt. Und also ich weiß nicht, vielleicht stand er bei euch auch irgendwie vor der Redaktion und hat...
Wenn, dann wäre er ja bei Ben gewesen.
Ja, genau, wir sind fein raus.
Ja, ne, aber halt, dass da so Entwickler sind, die sich halt richtig mies verhalten und Leute bedrohen und beleidigen und halt die Plattform einfach zu einem schlechteren Ort, zu einer schlechteren Community machen und dass dagegen Steam eben nichts unternimmt. Also nicht, dass die Sammelkarten und die schlechten Spiele sind halt nur so ein Symptom davon. Also es ist jetzt nicht irgendwie das große, schlimme Problem wirklich.
Ja, es gibt ja auch immer mal wieder, oder es gab ja auch in der Vergangenheit immer wieder Betrugsversuche, wirklich offensichtliche, von krimineller Energie motivierte Betrugsversuche auf Steam, zum Beispiel im Greenlight-Programm. Das weiß ich nicht, das war, glaube ich, 2015, als irgendjemand einfach Kopien angelegt hat der Greenlight-Kampagnen anderer Entwickler. 1:1 Kopien, selber Text, selbe Bilder, sodass man es halt verwechseln konnte, wirklich. Und darin aber einen Link eingebaut zu Malware. Aha. Die man sich dann runtergeladen hat, wenn man auf diesen Link geklickt hat, weil man dachte, man unterstützt halt das Greenlight-Projekt, was aber eigentlich den anderen Entwicklern gehörte. Und auch das hat dann eine Weile gedauert, bis es dann Valve und Steam da mal spitz gekriegt haben und auch erst, nachdem das halt durch die Presse ging auf Polygon. Auch da siehst du halt, auch da muss man halt eine ordentliche, ja, einfach eine kriminelle Energie für haben. Und es gab auch 2015 ein Spiel namens Dinostopia, das auch im Prinzip Fake war, also es war irgendwie, also es war auch kein richtiges Spiel oder sowas, wurde auch nur dazu benutzt, Dateien auf die Rechner der Spieler zu spielen für Malware, für irgendwelche Botnets-Geschichten. Das hat irgendwie Zugriff auf die Webcam erlaubt und konnte die Nutzer sogar von den PCs aussperren im schlimmsten Fall. Und also sind dann halt 500 Leute tatsächlich drauf reingefallen und haben sich diesen Mist auf den Rechner geladen. Und da denkst du doch, okay, also irgendwas läuft doch da schief, Freunde, bei Valve. Und zwar nicht unbedingt bei den Leuten selber, weil hey, es wird immer Leute geben, die versuchen, irgendein System auszunutzen für unlautere Machenschaften, sondern bei der Qualitätskontrolle seitens Valve. Und bei der Kuratierung von Steam, weil jeder, so wie es Jim Sterling ja auch sagt, wie du es ja auch gesagt hast, Dennis, jeder da machen kann oder lange Zeit machen konnte, was er wollte.
Ja, genau. Und ich habe nicht das Gefühl, dass Valve da auch in Zukunft was dran ändern möchte. Nur weil das, was sie jetzt vorgeschlagen haben, um die angebliche Fake-Games-Flut zu stoppen, war ja ein Stopp von den Sammelkartenausschüttungen, so wie ich das verstanden habe. Sie haben gesagt, sie werden einen Algorithmus einbauen, der prüft, wann ein Spiel nicht mehr fake ist. Nämlich dann, wenn genug Leute irgendwie genug Zeit im Spiel verbracht haben oder so. Also wie auch immer das dann genau berechnet wird, ab wann das dann als nicht mehr fake gilt. Und dann erst werden die Sammelkarten an alle ausgeschüttet oder so. Das ist, also ja, das klar, warum nicht, kann man machen. Aber ich frage mich, also das Kuratierungs- und das Qualitätssicherungsproblem, das löst es ja nicht. Oder übersehe ich da was?
Ich bin bei diesem Algorithmus auch ein bisschen skeptisch, weil zum einen könnten ja Leute natürlich, wenn sie ihre Spiele an genügend Bots geben, könnten sie ja Spieldauer generieren, also die wirklich knallharten Sammelkartenbetrüger, Geldmacher. Man könnte natürlich sagen, der Algorithmus will dann drauf schauen, dass unter allen Spielern einigermaßen Spielzeit herrscht und nicht nur bei ein paar Accounts, die dann eben die Bots sind. Ich glaube nur, das ist auf Steam schwierig, weil doch jeder von uns mindestens 50 Spiele in seiner Bibliothek hat, die er im Sale gekauft und dann nie gespielt hat. Und dann könnte der Algorithmus ja auch legitime Spiele ausfiltern. Also ich glaube da, ich meine, ich bin kein Programmierer, von daher vielleicht lässt sich das alles machen, aber es klingt zumindest schwer, durch einen reinen Automatikalgorithmus 100% durchzusetzen. Es bräuchte, glaube ich, auch weiterhin die prüfende Hand von wirklich Menschen, die da drauf schauen. Und das ist ja anscheinend gerade das, was Valve bislang wenig getan hat und anscheinend auch weiterhin nicht so viel tun will.
Es würde doch bestimmt nicht so viel Zeit kosten, auf so ein Spiel wie Warfire zu schauen und zu sehen, okay, dein Panzer versinkt in der Wüste, dein Helikopter crasht und nichts funktioniert und das ist wirklich, wirklich nett, dass du dieses Spiel gemacht hast, 17-jähriger Junge aus China, aber nee, muss nicht sein, aber hey, versuch's weiter und so, Warfire 2, bin Fan, ich bin sicher, das wird großartig, ne, also wirklich irgendwie dieses Draufschauen und zu sagen, was auf die Plattform gehört und was nicht, weil ich sehe auch nicht wirklich den Mehrwert, warum das auf Steam verkauft werden soll, weiß ich nicht.
Ne, es ist, glaube ich, so ein bisschen eine philosophische Sache auch für Valve, zumindest am Anfang gewesen. Steam soll halt eine offene Plattform sein. Valve, ich habe das einmal im Artikel auch geschrieben, Valve hat ja schon so ein bisschen als so quasi kommunistisches Unternehmen begonnen, auch wo irgendwie alle Mitarbeiter bekommen Anteile, wir sind hier alle gleich, es gibt flache Hierarchien. Und auch Steam war halt so gedacht als die Plattform, die allen die Freiheit gibt, also war natürlich nicht am Anfang so gedacht, am Anfang war es irgendwie eine Download-Plattform für Counter-Strike, aber hat sich dann entwickelt zu einer Plattform, die allen Entwicklern die Freiheit gibt, ihre Spiele zu veröffentlichen, ohne die Fesseln des bösen Publishers, der ihnen vorschreibt, was sie zu tun und zu lassen haben. Mit 30% der Einnahmen an Valve, ne, das hat man in Klammern dahinter, deswegen ist es auch ein Milliardenunternehmen heute. Aber
alle sind gleich im Kommunismus, aber wir sind doch noch ein wenig gleicher.
Ganz, ganz genau, ja. Und aber das war vielleicht so der philosophische Grundgedanke. Und ich glaube, das wollen sie auch beibehalten. Und so grundsätzlich finde ich das ja nicht verkehrt. Weil sie sollen ihre Plattform oder Steam, man kann ja fast sagen, ist ja fast schon der Monopolist für einen PC. Es gibt zwar andere Download-Plattformen, itch.io und so weiter und so fort. Aber Steam ist schon so gut wie die, also ist definitiv die wichtigste mit irgendwie 236 Millionen Accounts. Und natürlich sollen die den PC nicht so abschotten, wie es zum Beispiel Microsoft und Sony mit den Konsolen machen. Wo das wirklich ein streng kuratierter Markt ist. Wo wirklich exakte Vorgaben eingehalten werden müssen, dass sogar Entwickler sagen, Freunde, ihr spinnt doch so langsam. Der Jonathan Blow hat es, glaube ich, mal über Microsoft gesagt. Ihr dreht doch hohl, ja? Was soll das denn? Ich kann doch das alles gar nicht erfüllen, da werde ich doch irre. Dann veröffentliche ich mein Spiel lieber nur für den PC. Da habe ich dann leichteres Spiel. Ich glaube aber tatsächlich, das Problem, was Steam halt im Endeffekt hat, und das ist ja wieder, da sind wir wieder auf einer Wellenlänge, ist einfach diese Flut an Spielen, die da veröffentlicht werden. Es gibt inzwischen über 14.000 Spiele auf dieser Plattform und das kann auch einfach nicht alles gut sein. Und das, was gut davon ist, geht halt gnadenlos unter.
Ja, ich kenne die genaue Statistik jetzt nicht mehr aus dem Kopf, aber irgendwie hieß es doch neulich, dass 40% aller Spiele auf Steam 2016 erschienen sind oder sowas in der Richtung. Also das ist auch wirklich deutlich schlimmer geworden in den letzten paar Monaten und Jahren, dass da wirklich die Flut noch immer mehr zugenommen hat. Aber ich finde, du hast da was Wichtiges angesprochen. Das ist halt schon eine philosophische Grundfrage, weil es, finde ich, schwierig ist, eine wasserdichte Regelung zu finden, wirklich allen Schrott auszusperren, aber dem kleinen Indie, der in seinem Keller was Cooles entwickelt hat und vielleicht noch keinerlei Industrieerfahrung oder Publisher hat, trotzdem eine Chance auf Steam zu geben. Weil die sollte er ja, finde ich, haben. Denn oft haben wir ja so auch coole Spiele bekommen von Leuten, die halt wirklich zum ersten Mal einfach was Cooles gemacht haben. Da kommt ja nicht immer nur sowas wie Warfire bei raus. Und auch das ist wieder, das bräuchte halt, finde ich, wirklich einfach eine menschlichere Hand. Also, dass du wirklich mehr nach menschlichem Gewissen statt nach reinen festen Regeln und Algorithmen beurteilst, was auf Steam darf und was nicht. Das würde natürlich nur viel mehr Personalkapazitäten erfordern. Ich meine, Valve kann die sich bestimmt leisten, ob sie es wollen.
Wer, wenn nicht Valve, ne?
Richtig, also die werden genug Geld verdienen, zumal ja jedes gute Spiel, das sie auf Steam zulassen, das Gehalt des Zulassers wieder reinholen würde durch die 30%, die du dann durch die Verkäufe bekommst.
Hey, das fließt alles in Half-Life 3.
Ja, das war wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Hoffentlich.
Ich hatte bei diesen ganzen, also gerade was du meintest mit den Indie-Entwicklern, denen man eine Chance geben soll. Ich hatte da so eine persönliche Entwicklergeschichte bei der Recherche gefunden. Und zwar auch zu einem Spiel, wo ich im ersten Moment nicht gedacht hätte, dass man das zulassen dürfte. Und das heißt, My Name is Mayo. Es ist ein Clicker-Game. Und alles, also es besteht daraus, dass du 10.000 Mal auf ein Glas Mayonnaise klicken sollst. Das ist das Spiel.
Aha. Sehr gut.
Und du kriegst halt für alles Mögliche in dem Spiel Achievements. Ich glaube, es gibt irgendwie so 100 Achievements in dem Spiel. es ist sehr gut, um quasi sein, also die Reviews sind auch alle so, ja, ist super geil, um den Account aufzuleveln, weil du kriegst da so viele Achievements und Trophäen und so. Kann man irgendwie schön machen, um den Account aufzuleveln, wer es braucht. ich habe es übrigens nie verstanden, warum man seinen Steam-Account auflevelt. Ist mir so egal. Naja, egal. Anyways. Und die Geschichte hinter diesem Spiel ist aber total interessant, weil das sind so drei Leute aus Costa Rica und die haben vor einer Weile ein Spiel gemacht namens Phoenix Rage. 2014 war das. Und dieses Spiel durften sie dann nicht auf der PlayStation rausbringen, weil es nämlich den Rage-Namen im Titel trägt. Und Rage, ne, war ja dieser Shooter von id.
Ah.
Und id hat da gesagt, das sollt ihr bitte nicht machen. Und dann ist quasi der Sony-Deal ins Wasser gefallen und sie mussten sich einen neuen Namen überlegen und das hat alles irgendwie alles kompliziert gemacht. Plötzlich hatte das Studio kein Geld. Und dann haben sie halt gesagt, naja, komm, wir gehen auf Game Jams und versuchen irgendwie so kleine Spiele zu machen. Und eins davon war eben My Name is Mayo, ein Mayonnaise-Clicker-Game. Das war halt irgendwie so ein Joke, irgendwie so ein lustiger Witz, den die bei einem Game Jam irgendwie gemacht haben. Und das kam raus und irgendwie fanden das Leute lustig und inzwischen hat es irgendwie zehntausende Spieler. Ich glaube, das ist vor allem geschuldet, dass da so ein paar YouTuber das witzig fanden. Und da Videos zugemacht haben mit guckt euch dieses sinnlose Spiel an und dann haben es alle Leute gekauft und ja, jetzt ist es, jetzt hat es denen die weitere Studio-Existenz gesichert. Und ich weiß nicht, das ist, also eigentlich ist es auch eins dieser Schrottspiele, aber irgendwie sind die Leute dahinter auch irgendwie nett und ja, weiß ich nicht, ich finde die jetzt nicht schlimm.
Aber du hast da gerade noch ein interessantes anderes Ding angesprochen, das die Leute zum Kauf solcher Spiele motiviert, nämlich Achievements. Das ist deutlich seltener als Sammelkarten, aber es gibt so das ein oder andere Spiel, wir hatten auf GameStar vor kurzem mal ein Video dazu zu einem Spiel, das irgendwie tausende Achievements hatte und dann kam neulich eins raus, das noch mehr hatte und dass die wirklich einfach so simpelste Rätselspielchen sind, das teilweise, Ich würde sie gar nicht unbedingt als Schrottspiele bezeichnen, weil dann wäre auch Tetris ein Schrottspiel. Das hat ja auch kaum Grafik und sowas. Aber also wirklich ganz simpel. Und das schüttet dir irgendwie 8 Achievements allein schon am Start der ersten Mission aus. Die dauert dann 5 Sekunden. Dann kriegst du wieder 5 Achievements. Und so weiter und so fort. Und was die machen, du kannst ja in deinem Steam-Profil Achievements anzeigen lassen. Und die gestalten ihre Achievements so, dass sie zum Beispiel alle Buchstaben des Alphabets und alle Zeichen haben in Groß- und Kleinschrift und sowas, um den Leuten dann zu erlauben, in ihrem Profil mit ihren Achievements Wörter zu schreiben und ihr Profil zu dekorieren. Also gar nicht irgendwie halt da nur deine Dragon Age Achievements oder sowas, die halt dann alle ein Symbol aus dem Spiel haben, sondern eben einfach so ganz simple Charakterzeichen, damit du einfach ein was Eigenes erstellen kannst. Das finde ich dann fast schon wieder witzig. Ist halt trotzdem, ist ja irgendwo Quatsch natürlich, aber schadet ja letztlich auch gar nicht unbedingt.
Ja, es deckt ja was ab, ne? Dann es deckt ja irgendwie eine Funktion ab, die nicht so geplant war bei Steam, die aber anscheinend Leute wollen.
Ja.
Ja, natürlich. Ja, aber wie die Sammelkarten doch auch. Und das ist doch das. Ich meine, Valve hat halt einen Markt geschaffen, den sie selbst nicht kontrolliert kriegen. Das ist ja eigentlich das Eingeständnis, was sie auch selber zugeben in natürlich eher positiv formulierten Blogposts. Hey, wir wollen, dass es eine Plattform für uns alle ist und das machen wir ja nur für euch und so. Aber im Wesentlichen sagen sie ja, oh Freunde, hier, wir haben den Cerberus rausgelassen, jetzt kriegen wir nicht mehr eingefangen. Beziehungsweise kriegen wir nur eingefangen, indem wir halt radikalere Schritte gehen. Und die sind sie ja gegangen, indem sie Greenlight gekillt haben und gesagt haben, okay, wir haben gesehen, Greenlight, der Wahlprozess wird manipuliert auf unterschiedliche Arten und Weisen, was auch immer das heißt, was sie da gesagt haben. Aber irgendwie wird es halt wohl Botnetze, Hacking, andere Sachen, Internetkriminalität, dunkle Darknet-Geschichten, wie auch immer. Es ist alles manipulierbar. Vielleicht kann man sich auch irgendwo Leute einkaufen zu Tausenden in irgendwelchen Foren, die dann da draufklicken, wie auch immer. Ne? Also das war manipulierbar, es war zu leicht, da Fake-Games auf Steam einzuschleusen und deswegen haben sie gesagt, okay, Greenlight ist hinüber. Stattdessen gibt es jetzt Steam Direct. Und Steam Direct heißt ja eigentlich nichts anderes als man bezahlt als Entwickler für jedes Spiel, was man auf Steam stellt, $100, die man erst zurückbekommt, wenn das Spiel entweder durch Verkäufe oder durch Ingame-Verkäufe über $1,000 Umsatz gemacht hat auf Steam. Also wenn sich wirklich gezeigt hat, okay, irgendjemand kauft das halt, das ist nicht nur Fake und wird nicht nur verschenkt, vor allem in Bundles oder so, um dieses Sammelkarten-Ding zu generieren, sondern es ist halt tatsächlich ein echtes Spiel, was irgendwie Leute kaufen. Und vorher war es ja so, bei Greenlight musstest du zwar auch, wenn ich das richtig verstehe, $100 Gebühr bezahlen für Greenlight-Projekte, aber nur einmal und konntest dann mehrere Projekte online stellen. Jetzt ist es tatsächlich pro Spiel. Und ich denke mir tatsächlich, das klingt für mich sinnvoll. Weil ich finde, $100 ist, okay, kann man immer sagen, wenn jemand aus dem Entwicklungsland kommt, irgendwie auf dem Laptop entwickelt, den er sich hat schenken lassen und sonst halt keine Möglichkeiten hat, dann sind $100 verdammt viel Geld. Also überall anders als in der westlichen Welt ist das wirklich eine gigantische Summe. Das schließt halt viele Leute aus, die aus ärmeren Regionen kommen tatsächlich. Das mag durchaus ein Problem sein, wenn man seine Plattform so als demokratisch und global begreift. Aber für jemanden, der professionell ein Spiel entwickelt, und das sind ja im Endeffekt die Spiele, die wir auf Steam sehen wollen, ist es eigentlich eine Hürde, die er ohne weiteres nehmen können müsste. Nehmen können müsste, ja.
Ja, ich finde tatsächlich, dass es sogar noch nach etwas wenig klingt in manchen Fällen. Da müsste man jetzt mal wissen, wie viel diese Leute mit ihren Sammelkartenspielchen überhaupt einnehmen. Das war ja bislang das Problem, das wir nicht so wirklich rausbekommen haben. Und es klingt eher so danach, als wären es nicht so viele. Aber wenn jetzt einer es schafft, mit jedem von seinem Schrott-Sammelkartenspielen 1.000 Euro über Sammelkarten einzunehmen, dann kann er sich die 100 ja einfach für jedes neue Billig-Schrottspiel immer wieder leisten.
Nee, das gilt ja nicht.
Ja, aber
Sammelkarten gelten ja nicht.
Ja, er kriegt halt sein Geld dann nicht zurück, aber er hat dann 900 eingenommen statt 1000, weil nur die 100 abgezogen werden davon. Also, sobald jemand, sagen wir es mal einfach mal allgemein, sobald jemand eine Möglichkeit findet, Steam mit Schrottspielen auszunutzen, auf eine Art und Weise, die nennenswertes Geld ihm einbringt, und nennenswert heißt eben wirklich deutlich mehr als 100 Euro pro Spiel, weil das ist ja nichts, dann ist ihm diese Gebühr egal, weil sie dafür dann doch niedrig ist.
Stimmt. Es ist ja aber noch, Valve sagt ja noch was anderes. Und zwar, ich zitiere, jetzt kommt's nämlich.
Oh.
Es gibt ein paar kurze Überprüfungsperioden, wo unsere Teammitglieder, Menschen.
Ja, das. Mein Gott, was Menschen?
Oh, es könnten Roboter sein, aber es, also Teammitglieder, wer weiß, vielleicht ist es der Bürohund oder so.
Es sind dann diese komischen Türme aus Portal oder sowas.
Ja, genau. Also unsere Teammitglieder jedes Spiel starten, um sicherzustellen, dass es richtig konfiguriert ist, der Beschreibung im Steam-Shop entspricht und keine schädlichen Dateien enthält. Diese Prozesse sollten normalerweise nicht länger als 1 oder 2 Tage dauern, außer wenn inkorrekte oder problematische Konfigurationen gefunden werden. Wow! Bei Steam schauen sich jetzt neuerdings echte Menschen die Spiele an, die veröffentlicht werden.
Das ist eigentlich ziemlich krass, wenn man drüber nachdenkt, weil das ist ja wirklich, was sie da beschreiben, das absolute Minimum. Ja, also klar. Wir gucken rein, starten das Ding und schauen, ob es dir keinen Virus aufspielt. Ja, genau. Und das ist jetzt die neue. Wann ist Steam zum ersten Mal erschienen? Das war doch mit Half-Life 2 und das ist schon über 10 Jahre oder sowas her.
Ja, bei Half-Life 2 war die Malware, die dranhing, aber Steam.
Ja, genau. Aber und man muss sich mal vorstellen, seit Half-Life 2 ist das bei Steam nicht passiert. Und jetzt ist das die große Neuankündigung. Das ist eigentlich heftig.
Ja, ich sag ja, das ist doch ein Bankrotteingeständnis. Ja. Ich meine, sie haben halt jahrelang zugelassen, dass Schindluder getrieben wird, noch und nöcher mit den Funktionen von Steam. Ich meine, ich kann ja noch einen Fall schildern. Das ist so gut wie das Krasseste, was der Benjamin damals recherchiert hatte für seinen Report. Das war ein Spiel namens Zilm, Z-I-L-M, was ein Entwickler entwickelt hat namens Randall Herman, wenn das ein richtiger Name ist, man weiß es ja nie so richtig im Internet, der auf Kickstarter gescheitert ist mit diesem Spiel und dann auch versucht hat, auf Steam Greenlight offenbar ein Spiel zu veröffentlichen, das Kill the Faggot hieß, in dem man Homosexuelle tötet, was auf sehr vielen Ebenen einfach schrecklich ist und also was überhaupt nicht geht, das wurde von Valve entfernt. Dann hat er aber es irgendwie geschafft, Zilm, das erste Spiel, zu veröffentlichen. Das war irgendwie total harmlos mit irgendwie so Bobbeln, die man irgendwie kombinieren oder zerschießen. Ich habe sogar versucht, das damals zu spielen. Ich habe es irgendwie nicht gefunden, Gott sei Dank. hat er geschafft, das in irgendeinem Steam-Bundle von einem Publisher zu veröffentlichen. Dann aber wieder entfernt, weil er gesagt hat, dass ihn irgendwie der Bundle-Partner Daily Indie Game betrogen hätte und das seien Zitat, verdammte Idioten, die von freier Meinungsäußerung keine Ahnung haben, weil sie aus Rumänien kommen. Das hat er so gesagt. In einer E-Mail. Ja? Okay.
Ich glaube, ich weiß alles über diesen Menschen, was ich über ihn wissen muss jetzt.
Nein. Dann nämlich, jetzt pass auf, es kommt ja. Dann, das Zilm ist verschwunden von Steam, kam aber wieder das exakt gleiche Spiel unter dem Namen Ästhetika und mit einem anderen Entwickler-Account, der aber bestritten hat, dass er Herman Randall ist. Oder Randall Herman, so rum. Und einer der Steam-Accounts mit Entwicklerstatus für dieses Spiel, hat sie sogar als Moderator ausgegeben auf Steam seinen Namen halt falsch dargestellt, sodass es aussah, als sei er Steam-Moderator und das dann dazu missbraucht, Leute auszuschließen, die sich über dieses Spiel beschwert haben und die anzuschreiben im Namen von Steam. Fake, ja? Und okay, also das ist eine lange, lange Geschichte, die damit endet tatsächlich, dass Moderatoren auf Steam auf diesen Fall aufmerksam geworden sind. Und dann hat ein Steam-Moderator im Diskussionshub dieses Spiels im Forum einen Thread mit Verhaltensregeln für den Forenbereich eröffnet, weil er da mal für Ordnung sorgen wollte. Und daraufhin wurde dieser Moderator vom Entwickler gebannt mit den Worten: Du bist ein Idiot. Das war die Begründung für den Bann. Die kann man da eingeben.
Und oh Gott.
Das war immer noch nicht das Ende. Daraufhin hat der Entwickler, wer auch immer das war, die Downloadgröße des Spiels vervielfacht, indem er da irgendwie einen Haufen Schrott reingepackt hat, mehrfach den Namen des Spiels geändert und es schließlich gelöscht, weil es Stimmungsmache gegen ihn gegeben habe im Forum. Und daraufhin wurde dann wirklich alles gelöscht. Der Verfasser jeder Anfrage an den Entwickler wurde vom Entwickler sofort gebannt. Gleichzeitig hat er irgendwie 18 Threads aufgemacht, in denen steht, das Spiel kommt bald wieder. Und erst nach über einem Monat, also über einem Monat von diesem Affentheater, hat Valve den Entwickler gebannt, ein Community-Bann ausgesprochen. Das war 3 Monate nach diesem Kill the Faggot-Scheiß. So lange hat es gedauert, bis sie gemerkt haben, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Selbst nachdem es ihre eigenen Community-Moderatoren am eigenen Leib erfahren haben. Und ich meine, wenn mal eine Geschichte zeigt, was da für ein Blödsinn passiert ist jahrelang, dann die.
Ja. Das stimmt, ja.
Es zeigt ja, auch mal wieder, kommt die Enthüllung, der Entwickler war ich.
Und ich habe dich dabei beraten.
Ja.
Nee, aber ich weiß nicht, im Prinzip zeigt das ja genau diese Sache, die Jim Sterling auch angesprochen hat, dass es reicht nicht nur aus, da irgendwelche Kartenalgorithmen einzuführen, sondern es müssen halt die Leute, die da Dinge veröffentlicht werden, sie und ihre Verhaltensweisen, die müssen halt überprüft werden, müssen halt versucht werden, da bestimmte Community-Standards einzuhalten, die halt jetzt seit Jahren unterlaufen werden, die seit Jahren ignoriert werden.
Aber es ist natürlich schwer vorher zu prüfen. Stichwort klar. 17-jähriger Junge aus Hongkong. Wie überprüfst du da erstmal vorher, ob der auch das richtige Temperament hat, um ein Steam-Spielentwickler zu sein? Du kannst ja auch nicht vorher sagen, weil wie gesagt, es kann ja auch sein, dass das ein vielversprechendes junges Indie-Talent ist. Und dann kannst du ja nicht vorher sagen, nee, von dir haben wir noch nichts im Internet gefunden. Du könntest ein Arsch sein, deswegen lassen wir dich nicht auf Steam.
Wir haben uns deinen Twitter-Account angeschaut und der zeigt nichts Gutes.
Ja, das ist halt, wie gesagt, also ich finde halt tatsächlich dass viele von den Wegen eben, mit denen man viele von diesen Idioten aussperren würde, nicht unkritisch zu sehen sind, weil sie genauso gut legitime, aber halt noch unbekannte Indies aussperren könnten, die sich einfach nur ehrlich einen Namen machen wollen und deren Spiele dann vielleicht natürlich auch nicht immer super sind, aber ein Spiel, das nicht super ist, heißt ja noch nicht automatisch schlechte Absicht, Sammelkarten, Bots und Forenbans und dergleichen. Steam, finde ich, sollte schon tatsächlich eine gewisse Toleranz auch zumindest für mittelmäßige Spiele haben, weil Steam ist heutzutage so ein Monopol, dass du, finde ich, kaum sagen kannst, du solltest erst auf Steam veröffentlichen dürfen, wenn du dir einen Namen gemacht und dich als Entwickler schon ein bisschen weiterentwickelt hast, weil wenn du nicht auf Steam veröffentlichst, wirst du in aller Wahrscheinlichkeit nicht genügend Geld verdienen mit deinem ersten Spiel, um je ein zweites machen zu können, weil es so viele Leute gibt, die einfach nur auf Steam kaufen. Das haben ja sogar auch Digital Homicide gesagt. In deren Fall war es völlig gerechtfertigt. Aber die haben halt gesagt, sobald sie von Steam weg waren, ist es völlig egal, auf wie viele andere Bundle-Websites und Indie-Game-Shops und sowas sie gehen mit ihren Spielen. Das ist komplett irrelevant, weil nur Steam wirklich zählt. Was ein Problem in sich ist eigentlich, aber so ist es nun mal.
Ja, wobei es im Fall von Digital Homicide vielleicht besser ist,
wenn sie einfach
keiner mehr findet. Das schadet halt alles den vielen wundervollen kleinen Spielen, die es auf Steam ja gibt. Eigentlich müsste es, also gibt's ja auch, aber eigentlich müsste sich halt neben Steam noch eine andere Plattform oder andere Plattformen vernünftig im Markt etablieren, auf denen man auch diese Kleinode besser hervorheben kann. Weil es sagen ja sogar schon quasi Double-A-Entwickler, auch deutsche Entwickler, die man kennt, hey, es ist eigentlich unmöglich, auf Steam oder fast unmöglich, auf Steam mit Self-Publishing irgendwie in den Vordergrund zu kommen. Da musst du schon wirklich richtig Glück haben oder irgendwas haben, was perfekt den Zeitgeist trifft oder schon irgendwie eine Community hat, so wie es halt irgendwie bei Banished geklappt hat und bei ein paar anderen Spielen. Wenn du sonst versuchst, da irgendwie selbst alleine was zu erreichen, reißt du fast gar nichts. Und das ist auch wieder genau das, wofür man auch heutzutage trotz dieser ganzen schönen neuen Self-Publishing-Welt einen Publisher braucht, denn der verschafft einem auf Steam Sichtbarkeit. Weil der kann dann irgendwelche Bundle-Geschichten machen, der kann dann irgendwelche großen Rabattgeschichten machen, für die er dann auch mal auf der Steam-Startseite oder auf der Shop-Startseite dann eine Kachel kriegt, auf der dann dein Spiel auch gefeatured ist. Und so machst du dann Leute über solche Aktionen auf dein Spiel aufmerksam. Aber das hilft eben nur, wenn du einen Partner hast. Also das ist eigentlich auch dieses ganze Demokratieprinzip wieder ad absurdum geführt, weil der kleine Mann auf Steam ja wieder nichts gilt.
Stimmt. Aber es per Definition wird jede Plattform, die sich, ich meine, es gibt ja Plattformen für Indie-Spiele, also für kleinere Spiele allgemein, dass die sich nicht so weit etabliert haben, liegt, glaube ich, einfach in der Definition der Sache. Die Plattform, die die große und dominante ist, wird immer diejenige sein, in der der Durchschnittskunde sofort das neueste AAA-Spiel sieht. Das ist auch gar nicht mal unbedingt, finde ich, nur Steams Schuld. So funktioniert einfach der Markt. Wenn man jetzt jemand an den Start geht und sagt, ich mache jetzt hier das Steam für kleinere Spiele auf, dann werden nicht Millionen von Leuten sagen, ah, endlich, ich will mehr kleinere Spiele sehen. Die meisten werden sagen, ja, aber ich will doch, die Großen sind doch die, die mich interessieren. Ich bleibe auf Steam. Das ist ein bisschen, wird das Problem, glaube ich, immer in der Natur des Marktes liegen. Aber gerade deswegen hat Steam umso mehr, finde ich, eine Verantwortung, dass der Platz und die Chance, die kleinere Spiele kriegen, nicht verschwendet wird an Fake-Games und Trash-Games und dergleichen, sondern dass, wenn mal kleinere Spiele gefeatured werden in Kacheln oder auf empfohlenen Webseiten und sowas, dann sollten es doch wirklich die legitimen sein und nicht gerade irgendein Gammelspiel, das gerade sich gut verkauft, weil viele Sammelkarten drin sind.
Ja, aber was du halt sagen könntest als Steam, mach doch das, was zum Beispiel Sony macht auf seiner Plattform und betreibt Talentsuche. Und finanziert Talente. Der Tom Happ zum Beispiel, der Axiom Verge entwickelt hat, das ist so ein Metroidvania, was eigentlich ziemlich gut ist, muss man sagen, der hat das alleine entwickelt und musste da halt, hat da ziemlich am, also konnte das halt nur Teilzeit machen, nur nebenher, musste dann irgendwie halt irgendwie, hat dann seinen normalen Job noch gemacht, während er im Spiel gearbeitet hat. Und irgendwann hat das aber bei Sony eingereicht für so ein Funding, also für so eine Finanzierungsrunde. Und sie haben gesagt, ja, haben sie es angeguckt und haben gesagt, ja, sieht spannend aus, kriegst ein bisschen Geld für. Und das hat ihm dann ermöglicht, das halt richtig fertig zu entwickeln, dann im Endeffekt. Genauso Rocket League. Heißt ja auch, das haben sie an Sony geschickt und Sony hat gesagt, oh ja, das sieht ganz spannend aus, hier habt ihr ein bisschen Geld, macht es fertig und so, dass es halt auf der PlayStation auch gut läuft. Ich glaube, das ist ein Spiel, was unsere Plattform voranbringen kann. Und das macht halt Steam überhaupt nicht. Es gibt von Steam kein so ein Indie-Finanzierungsprogramm, kein so ein Talentsucheprogramm oder zumindest keins, das ich kenne. Vielleicht gibt es ja irgendwie doch auf verschlungenen Pfaden, aber wie gesagt, zumindest nicht so populär. Und das finde ich halt enorm schade, weil das ist halt was diese Plattform mit ihrem Gewicht im Markt problemlos machen könnte.
Stimmt, das finde ich gerade eine richtig gute Idee. Damit könnte Steam, glaube ich, einiges Gutes bewirken in der Gaming-Industrie. Ich meine, Valve selber als, ich sag, Privatentwickler ist das falsche Wort, aber Valve als Studio, nicht als Steam-Betreiber, hat das ja oft gemacht und Community-Talente angeheuert. Portal zum Beispiel stammt ja von einer Gruppe von Studenten, die als ihr Abschlussprojekt dieses Nabacular Drop gemacht haben, das diese Portalmechanik hatte, viel schlechteres Spiel ansonsten war, aber dann hat Valve die eingestellt und sie haben eins der besten Spiele aller Zeiten gemacht. Und genauso haben sie immer wieder Modder eingestellt, machen das im Grunde immer noch. Also Dota 2 zum Beispiel ist ja auch ein offizielles Valve-Ding, das von Modern kommt. Also Valve als Studio ist durchaus immer auf der Suche gewesen nach Community-Talenten. Steam im breiteren Sinne halt weniger. Aber eigentlich wäre das, finde ich, ein schöner Punkt, wo Steam sich die Philosophie seiner Mutterfirma mehr zu eigen machen könnte.
Ich glaube, was man einfach sagen muss, ist, dass Steam inzwischen oder Valve einfach eine massive Verantwortung trägt für Spieleentwickler, für Spieleszene, für alles Mögliche, was mit Spielen zu tun hat. Und dieser Verantwortung kommen sie halt zu großen Teilen nicht wirklich nach. Also sie betreiben halt einen Laden, eine Download-Plattform, eine massive. Aber sie vertrauen da einfach zu sehr auf Algorithmen, auf Community-Sachen, dass da irgendwie alles schon selbst gerichtet wird. Und wollen halt selber sich nicht die Finger schmutzig machen. Also wollen selber einfach nicht durchgreifen, nicht aktiv sein, nicht das Ganze in besser und aktiver in bessere Bahnen lenken, sondern ja, vertrauen, dass das jemand anders macht.
Ja, aber wer? Das ist ja, also gerade auf Selbstregelungskräften von Communities zu hoffen, und ich kenne die GameStar-Community zum Beispiel, ist immer schwierig. Also das ist halt wirklich, wie du sagst. Man muss halt auch, wenn man einen Markt schafft, und Steam hat einen Markt geschaffen für die digitale Distribution auf dem PC, kann man nicht anders sagen, die anderen haben ihn alle verpennt, dann war Valve da, hat diese Plattform eingeführt, hat die ersten Fremdspiele drauf zugelassen und hat sich damit selber einen Markt erschaffen, dann muss man auch dafür sorgen, dass es auf diesem Markt mit rechten und fairen Dingen zugeht. Und vielleicht sogar, wenn man halt ein bisschen idealistisch ist, aber das sind wir in diesem Podcast ja auch insbesondere gerne mal, dafür sorgen, dass auf diesem Markt sogar halt Leute eine Chance haben, die in auf einem freien Markt und in einer völlig freien Wirtschaft halt leider keine Chance hätten. Aber das macht Valve halt leider nicht. Wenn ich den Laden übernehme, und das ist mein Plan, ja, wenn wir mit diesem Podcast genug eingenommen haben, weil Leute sagen, ich finde den Podcast cool, ich unterstütze GameStar Plus, ja, und da von dem Geld kaufe ich dann Valve irgendwann und dann setze ich das um.
Also, jetzt gleich Plus-Abonnement abschließen, dann wird irgendwann die Welt besser, weil Michael Graf, jetzt bin ich mir eigentlich nicht so, ich weiß nicht, ob diese Macht in deinen Händen, ob das so viel besser wäre, ehrlich gesagt. Ich bin gerade ein wenig skeptisch.
Du erinnerst dich an den Reiz des Bösen, den wir kürzlich im Podcast besprochen haben. Macht in meinen Händen ist immer was total Gutes.
Wo du von Sklaverei und Genozid sprachst und wie die Möglichkeit, ein Volk komplett zu versklaven, das Einzige war, was dich davon abhielt, Genozid daran zu begehen.
Instellaris,
ich erinnere mich sehr gut.
Wir können uns einfach auf Derek Smart einigen, dass der das übernehmen wird.
Oh ja, Derek Smart ist tatsächlich so ein Fall, wo ich sagen würde, ich meine, der ist ja jetzt inzwischen nicht mehr auf Steam mit Line of Defense, aber da hätte mal bei Valve ein Mensch dieses Spiel in die Hand nehmen können und auch mit dem Entwickler einfach mal sprechen. Warum macht ihr nicht einfach mal kurz einen Skype-Chat oder guckt einfach mal so in seine Twitter-Hierarchie, in seine Twitter-History rein oder so und guckt mal, wie der so drauf ist und was er so macht. Und ich muss auch wirklich sagen, weil uns das auch teilweise von Usern vorgeworfen wurde, hey, wir hätten irgendwie ein persönliches Problem mit Derek Smart. Woher denn? Ich kenne diesen Mann nicht persönlich. Ich habe aber halt gesehen, wie er sich verhält gegenüber kritischen Stimmen und auch gegenüber Journalisten. Allein schon die Aussage, dass ein Spiel Probleme macht auf unseren Rechnern, weil wir deutsche Rechner haben, ist halt vollkommen absurd und realitätsfremd, dass ich mich fragen muss, was da dahinter steckt. Und es war ja auch damals schon so, dass er als Journalisten Battlecruiser 3000 AD kritisiert haben, das war ja noch vor den großen Internetseiten, sag ich mal, schon damals halt sich so als Märtyrer dargestellt hat, der allein gegen alle kämpfen muss, weil die Welt ihn und seine Vision nicht versteht. So quasi wie der Jesus der Spieleentwickler, der halt allein auf weiter Flur steht, weil ihm niemand zuhört und die Journalisten sind doch alle gegen ihn. Und da denkst du dann auch schon, ja, es ist halt schwierig, ne?
Also ja, stimmt, sie sind ja alle gegen ihn, weil er ein Depp ist.
Ja, du wirst als nächstes verklagt, das ist auch gut, der ja. GameStar-Podcast. Also auch, das ist jetzt schon der zweite Crowdfunding-Topf. Wie kriegen wir Maurice wieder aus dem Knast?
Der kann mich gar nicht verklagen, weil ich habe diese Aussage auf Deutsch getätigt. Das heißt, die Beleidigung kann auf ihn als Nicht-Deutsch-Sprechenden gar nicht anwendbar sein. Ich benutze einfach mal seine Logik gegen ihn.
So sei es. Ich glaube, wir haben dieses Thema erschöpfend behandelt. Fake Games auf Steam, ein Symptom von Valves eigenem Kontrollverlust auf der Plattform. Muss man leider so sagen. Viel zu spät erkennen sie jetzt, dass sie was dagegen tun sollten. Sie tun womöglich nicht genug, aber wir sind mal gespannt, wer die Menschen sind, die dann die Spiele letztlich starten, um zu gucken, ob sie verdächtige Dateien installieren auf irgendwelchen Rechnern. Hoffentlich klappt's. Ja, also ich kann wirklich nur die Daumen drücken, weil ich wünsche mir ja, dass Steam eine bessere Plattform wird für uns alle und auch eine Plattform, auf der es halt viel weniger Schrott gibt. Dennis, ich danke dir vielmals, dass du bei uns zu Gast warst.
Sehr, sehr gerne.
Spaß gemacht. Schön, dich mal auch wieder zu hören.
Würde ich auch sagen.
Viel Erfolg weiterhin beim Motherboard. Definitiv. Ich werde den Artikel in der Beschreibung hier verlinken, dass man sich den auch mal durchlesen kann. Und wir beenden diesen Fake-Podcast mit einer, soll ich sagen, liebgewonnenen Tradition fast schon in den öffentlichen Folgen des GameStar-Podcasts, nämlich mit dem Vorlesen von Fake-Kommentaren auf iTunes.
Ja, die haben wir extra selbst erstellt vorher,
ja,
damit
Michael
wir was
Graf
Nettes
sagt,
zum Vorlesen zu haben.
ich lese einfach mal ein paar vor. Robin Sword sagt: Ihr seid echt komplett durchgeknallte Nerds und deshalb liebe ich euch. Der Podcast wird immer besser und Maurices sarkastisch abgehoben desillusionierte Ansichten immer schräger. Das Schlimme ist nur, dass ich sie sowas von nachvollziehen kann. Ihr schafft es regelmäßig, mir ein breites Grinsen aufs Gesicht zu zaubern und schon allein deshalb lohnt es sich, den Podcast zu hören. Podcast bekommt von mir ein Plus.
Das ist ein wunderbarer Kommentar. Ich habe ihn tatsächlich schon mal vorgelesen in einer Folge,
echt?
In der du nicht dabei warst.
Das höre ich aber mir nicht aus, wenn ich dabei bin.
Weil ich ein eitles Schwein bin, habe ich dich jetzt nicht davon abgehalten, ihn noch mal vorzulesen, denn er ist einfach großartig.
Also würde ich mir Podcasts anhören, wo ich nicht selber mitmache.
Okay, ja, jetzt hast du dich enttarnt. Da musst du wohl noch einen vorlesen.
Den habt ihr bestimmt auch schon vorgelesen, aber das ist mir einfach egal. Von Fitou,
also den haben wir ja noch nicht, der ist auch wunderschön.
Cool. Neben Kino Plus am Donnerstag auf RBTV, okay, es ist das Sarkasmus, ist dieser Podcast das einzige Medienangebot, auf das ich mich jede Woche richtig freue. Cool. Hoffentlich könnt ihr ihn lange am Leben halten, die Mischung aus Maurice Erzählstil, Michas analytisch-neutralem Vorgehen und Dimi, der witzigerweise fast immer 1:1 meine Meinung wiedergibt, ist hervorragend.
Und der Titel des Kommentars ist ein Podcast, der eines edlen Ritters würdig ist. Wunderbar. Und
den hast nicht du verfasst.
Nee, gar nicht. Ich käme nie auf diese Idee.
Zu guter Letzt von Harkoloss einfach klasse Podcast. Dankeschön.
So einfach kann es manchmal sein.
Ja, vielen Dank an alle, die Kommentare hinterlassen. Nächstes Mal lesen wir vielleicht auch wieder welche, die wir nicht selber geschrieben haben.
Na, also ich würde mal sagen, wenn die Bewertungen hier halt zufällig alle positiv sind, dann kann man ja uns hier irgendwie keinen Betrug vorwerfen. Das ist halt einfach, wie es sich ergeben hat. Denn offensichtlich sind unsere Zuhörer kultivierte Menschen mit exzellentem Geschmack. Das überrascht mich überhaupt nicht. Die wissen, dass sie uns auf iTunes am besten gleich, wenn sie uns schon Sterne geben, und wir freuen uns über jeden Stern, dann am besten gleich 5 geben. Denn aller guten Dinge sind 5 bekanntlich.
Ich gehe auch davon aus, dass bei Apple oder bei iTunes menschliche Mitarbeiter jeden Podcast einmal kurz starten, um zu gucken, ob da irgendwelches verdächtiges Material drin ist. Bei uns haben sie es wohl noch nicht gemacht.
Deswegen das haben wir unser Material in die zweite Folge gepackt, weil die hören sich bestimmt nur die erste an.
Wahrscheinlich. Das war der GameStar-Podcast für dieses Mal. Maurice, Dennis, nochmal vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, uns zuzuhören. Die nächste Folge gibt es wieder exklusiv für Mitglieder von GameStar Plus. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.
Bis dann.
Ciao.
Schalten Sie jetzt nicht den Podcast ab, liebe Zuhörer. Hören Sie einfach weiter. Wir installieren nichts im Hintergrund nebenher.